wo doch auch immer laufend besteht, in den Medien gar nicht so repräsentiert wird, sondern eigentlich viel rückschrittlicher Bericht erstattet wird.
Ich möchte aber schon hervorheben, in den bürgerlichen Medien.
In den bürgerlichen Medien, genau. Und das ist ein super Stichwort, weil wir haben jetzt eben über den Rückschritt in den bürgerlichen Medien geredet und wollen jetzt aber irgendwie auf die Wichtigkeit von Community-Radios zu sprechen kommen, weil nebst bürgerlichen Medien gibt es ja auch immer noch Community- und lokale Mediengefäße. Und da würde es mich jetzt mega wundern. Ich meine, du bist jetzt schon ein paar Jahre länger in dieser Community-Radio-Welt wie ich. Ob du vielleicht mal magst erzählen, irgendwie, wie fest du mit Community-Radio jetzt in den letzten Jahren in Berührung gekommen bist. Wo auch? Also nicht nur in Zürich, sondern wo überall? Und ja, das würde mich jetzt wundern.
Du musst eine Pandoras-Box aufmachen. Aber es ist ähnlich wie du, einfach nur vielleicht etwa 40 Jahre zurück oder so. Ich bin habe 1986 meine erste Radiosendung beim LoRa gemacht und dort mal vor allem über die Philippinen-Solidaritätsarbeit und bin dann immer mehr ins LoRa reingekommen, habe angefangen, dort mal hat es noch Fraueninfo geheissen machen. Und dann irgendwann auf der Frauenstelle gearbeitet und dann auch angefangen, Kurs zu geben, am Anfang für Jugendliche, für jeweils die Sommerprogramme, die es von Jugend und Sport gibt, Radiokurs für junge Frauen, auch mit dem Mädchentreff zusammen, was es damals mal noch gegeben hat, Frauenkurs für Mädchen gemacht und bin dann so immer mehr in Kurs, also in Unterricht, Erwachsenenbildung hineingerutscht, Radioausbildnerin nenne ich mich gerne auch. Und gleichzeitig habe ich mich sehr interessiert für Community Radios weltweit, also nicht nur in der Schweiz. Und habe im 1993, aber habe ich das erste Mal an einer Weltkonferenz von der Vereinigung von der Gemeinschaftsradios, Communities Radio, Freie Radios, es gibt so viele verschiedene Namen, in Mexiko teilgenommen und bin prompt in Vorstand für Europa gewählt worden, als Vertreterin vom Frauennetzwerk, das hier auch gegründet worden ist, von AMARC, das ist AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs, Diffuseuses Communautaires, das englische Abkürzung. Und dort, etwa 4 Jahre vorher, ist das Frauennetzwerk innerhalb von AMARC gegründet worden, auch weil alles einfach von Männern dominiert war und Frauen gefunden haben, hey, hallo, wir haben auch etwas zu sagen, wir wollen auch und wollen uns vernetzen. Zusammen sind wir stärker und da war ja das LoRa schon immer sehr wichtig, um feministische Sendungen zu machen, die in verschiedenen Community-Radios, Gemeinschaftsradios zu vernetzen. Wir haben das erste Treffen von feministischen Sendungsmachenden im deutschsprachigen Raum organisiert. Und 2018 haben wir ja Claim the Waves, wo ein Netzwerk sich daraus entstanden ist und weitergegangen ist, organisiert, was auch ein super toller Anlass war. Darum war es für mich wie auch klar, gewesen, hey, ich wollte mich auch engagieren dort und bin dann etwa Mitte 90er Jahre aktiv worden in der AMARC, in der Weltorganisation der Freien Radios und habe zuerst auf Europa-Ebene, dann bin ich in internationalen Vorstand gewählt worden, auch als Vertreterin vom Frauennetzwerk von AMARC. Und nachher habe ich auf den Philippinen gearbeitet, als Community Radio Officer in einer feministischen Organisation im Asien-Pazifik-Raum. Und bin dort dann auch ins in asiatischen Vorstand wieder gewählt worden von AMARC Asien. Auch wieder als Vertreterin natürlich vom feministischen Netzwerk oder Frauennetzwerk. Ich weiss es nicht, wie es jetzt ist, ob sich bis seit dem 2012, glaube ich, nicht mehr in der AMARC. Aber ich habe immer noch Kontakt natürlich zu den Leuten. Aber ob es immer noch Frauennetzwerk oder feministisches Netzwerk heisst inzwischen. Und es ist natürlich auch dort, dass ich kann sagen, Möglichkeiten von den Community Radios sind ja genau, dass wir eben können, die Leute, über die weniger berichtet wird, die weniger zu Wort kommen in den bürgerlichen Medien, ans Mikrofon holen, ihnen eine Stimme geben, sie ihre eigene Stimme können ergreifen, quasi im Äther. Und von dem her haben die Community Radios wahnsinniges Potenzial, auch zu einer Veränderung in der Gesellschaft beizutragen. Ob sie das nützen, ist eine andere Frage. Auch in den Community Radios habe ich die Erfahrung gemacht, als ich in der Bewegung sehr aktiv war, dass sie natürlich männerdominiert ist.
Und jetzt nimmt es mich aber trotzdem noch schnell noch mal ein paar Schritte zurück, irgendwie Wunder. Weil du bist mega vernetzt oder auch mega vernetzt gewesen, irgendwie weltweit. Oder ich glaube jetzt gerade, um nachher noch im Gespräch weiter zu folgen, wie muss man sich denn das vorstellen, das Netzwerk von Community-Radios? Oder gibt es überall Community-Radios? Oder kannst du das irgendwie sagen? Ist das irgendwo durch, überall, wo es Medien oder irgendwie bürgerlichere Medien gibt, gibt es dann auch irgendwie ein Gegenstück von Community-Radios? Oder wie sieht das so aus? Ja.
Also wir nennen ja Community-Radios ein Medium oder Medien von der Zivilgesellschaft. Das gibt es natürlich fast überall, aber ob es dann Radios gibt, hängt extrem von der legalen Situation in den einzelnen Ländern ab. Wir können uns erinnern, in der Schweiz ist auch erst im 83 sind die Radiowellen geöffnet worden für kommerzielle Radios und als Feigenblatt auch als LoRa hat eine Frequenz bekommen. Das ist im Weltvergleich relativ spät gewesen. Es gibt aber immer noch Länder, wo Kommerzradios erlaubt sind, bürgerliche Radios, öffentlich-rechtliche Radios oder staatliche Radios. Natürlich gibt aber wo Community-Radios, zivilgesellschaftliche Radios keine Chance haben, keine Lizenz bekommen, oder eine Lizenz müssen kaufen zu Höchstpreisen. Sie werden quasi versteigert unter den Meistbietenden. Und da kann ein kleines Community-Radio, das auf Spenden und Freiwilligenarbeit basiert, oder vielleicht noch ein bisschen Geld darüber kommt von Hilfswerken oder so, kann da nicht mitheben.
Ja.
Und die Bewegung ist schon eher in Europa und in Kanada zum Beispiel und den USA gestartet, wo etwa gleichzeitig die staatlichen Radiomonopole aufgehoben worden sind. Und hat sich aber ausbreitet. Und eine wichtige Arbeit von AMARC ist, die Radiowellen zu öffnen in den verschiedenen Ländern, dass zivilgesellschaftliche Radios wie die freien Radios, Community Radios Zugang haben, können eine Sendelizenz bekommen. Klar, jetzt mit Internet gibt es natürlich viel, die können auf dem Internet, aber gerade die armen Leute haben die immer Zugang zu Internet. Ist denn das Prioritärste, dass sie Radio hören über das Internet, wo Strom kostet, wo je nachdem Internetzugang, also WLAN und so weiter, kostet? Oder ist das Radio, das FM-Radio, nach wie vor das Wichtigste für sie und halt oft gratis und relativ günstige Variante? Und da haben wir als AMARC wirklich, was ich persönlich mitbekommen habe, ist zum Beispiel in Senegal, wo man eine Konferenz dort organisiert hat, eine Weltkonferenz. Der Kommunikationsminister oder die Person, die zuständig ist für die Radiofrequenzen, gerade eingeladen hat, um zum Beispiel die Konferenz zu eröffnen. Das ist einmal so ein bisschen Strategie. Und dann versucht man dieser Person natürlich auch abzuringen, hey, öffnet ihr den Äther, öffnet ihr die Frequenzen öffnen für zivilgesellschaftliche Radios, für freie Radios. Das hat man dort zum Beispiel erreicht. Und dann auch mit einem Gespräch mit dem Präsidenten von der AMARC. Und dann, also das ist so wie ein Eingang, wo man, ein Tor, das man versucht aufzumachen. Weil sie natürlich sich stolz fühlen, eine internationale Konferenz findet in ihrem Land statt. Das andere ist, wo ein Riesenerfolg war, ist in Indien. In Indien ist All India Radio hat das Monopol gehabt, nach wie vor, und ein paar Kommerzradios. Aber sicher nicht. Und vor allem die All India Radio hat das Monopol auf Nachrichten gehabt. Keine anderen Radios durften Nachrichten haben. Es hat vielleicht noch das eine oder andere Campusradio, Uniradio gegeben. Und dann ist das aufgegangen. Am Anfang hat es aber immer noch geheissen, keine Nachrichten, aber sonst Sendungen. Und das ist, da hast du doch relativ viel Freiraum. Und unterdessen sind aber Community Radios, ist die Community Radio Bewegung in Indien sehr gross. Aber andere Länder, die eine Vorreiterinnen-Funktion hatten, war in Afrika, zum Beispiel Mali. Da hat sehr früh haben sie das Potenzial von Community Radio gesehen und haben einfach angefangen, haben viel Community Radio gegeben. Dasselbe in Nepal. Nepal hat auch eine sehr vibrierende und wichtige Community Radio Bewegung, was sehr wichtig ist, ich weiß nicht, vielleicht mögen sich einige von euch noch erinnern, wo im Königshaus ganz viele Leute umgebracht worden sind und der eine Seite macht an sich und ein komplettes Mediengesperrung gemacht hat und dann haben die Community Radios haben das gebrochen. Die bürgerlichen Medien haben sich daran gehalten, haben es nicht gewagt. Community Radios haben es gebrochen und haben so den Weg auch wieder geebnet für die Demokratisierung im Land. Oder auch in Haiti unter dem Baby Dog waren Nachrichten verboten gewesen. Da haben Community Radio gesungen, die Nachrichten gesungen am Radio, weil du die Nachrichten nicht erst sprechen konntest. Also ich finde, es gibt wahnsinnig viel extrem inspirierende Beispiele, wie Community Radios auch zu einer Demokratisierung von der Gesellschaft hingewirkt haben.
Mhm. Ja, und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann irgendwie habe ich es gerade so irgendwie bildlich vor meinem Auge. Also irgendwie, wo es Community Radio gibt, gibt es auch irgendwie die Vernetzung. Also eben irgendwie, du jetzt irgendwie von verschiedensten Regionen erzählst. Und das hat auch eine mega Kraft. Also die Vernetzung unter den Community Radios. Ich meine, das ist irgendwie mega schön irgendwie auch zum Hören. Dass das natürlich auch irgendwie ein Zusammenhalt und dass man sich irgendwie voneinander kann lernen und so auch irgendwie ein internationaler Austausch stattfindet, das ist irgendwie mega, mega spannend auch, wirklich.
Ich finde es ist tolle Arbeit, die ich machen durfte. Vielleicht können wir nach dem Lied weiter.
Ich finde ich super.
Bleibe mal noch bei Afrika. Und zwar habe ich mitgeholfen beim Aufbau von Community Radios in Madagaskar. Ich möchte euch ein Lied von Deep Forest in Zusammenarbeit mit madagassischen Musikerinnen und Musikern spielen.
Yes!
Ja, es ist Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr. Ihr hört Radia Macchiata, das feministische Morgenmagazin im feministischen Tagesprogramm von Radia auf 97,5 MHz. Heute im Radia Macchiata reden wir über Radios, über Medienlandschaft, über Community-Radios, vor allem die Wichtigkeit von Community-Radios. Und dafür habe ich Bianca im Studio, was mich mega freut. Und was wirklich jetzt schon in dieser letzten Dreiviertelstunde unheimlich spannend war, ist, gerade vor der Musikpause zum Beispiel haben wir genau über die Wichtigkeit von Community-Radios geredet. Auch die, als wichtige Alternative zu bürgerlichen Medien. Und du hast uns irgendwie noch viel erzählt eben über die krasse, über das Netzwerk, das eigentlich besteht. Also es gibt irgendwie überall und in so vielen verschiedenen Regionen Community-Radios und überall haben sie eine gesellschaftliche Wichtigkeit. Das ist irgendwie, und das habe ich dann auch vor der Musikpause schon gesagt, dass ich das auch mega inspirierend finde oder wie irgendwie einfach das einmal nochmal mehr einem zeigt, wie wichtig irgendwie das ist, die Arbeit, die wir machen.
Das stimmt, absolut. Also ich habe jede internationale oder kontinentale Konferenz, die ich teilnehmen durfte, in der Ammark immer als ein Aufladen von meiner Community-Radio-Batterien quasi empfunden. Es war wirklich inspirierend gewesen, zu sehen, hey, wir sind nicht die Einzigen, es gibt so viel weltweit. Und die Vernetzung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, gerade wenn es am Radio schlecht geht, wenn es zum Beispiel Repression erlebt, dann nachher kann man einen Aufruf starten über Danmark, wo doch über 4'000 Mitgliederradios hat. Heute steht es, ist die Organisation nicht so im guten Zustand, aber das ist jetzt nicht Thema. aber dann, und dann haben ganz viele von diesen 4'000 Radios haben einerseits berichtet über die Situation von dem Radio, wo zum Beispiel das Studio ausgeräumt worden ist von der Regierung oder vom Militär oder so, oder wo abbrennt worden ist. Auf den Philippinen musste ich es miterleben müssen, dass das Radio abbrennt worden ist. Und haben dann Solidaritätsbotschaften geschickt zu diesen Radios, was natürlich ganz wichtig ist für den moralischen Wiederaufbau der Leute. Und haben natürlich auch an die Regierungen oft geschrieben und haben so zum Teil auch Erfolg erzielt, dass das Radio wieder senden konnte oder so. Also von dem her ist das Netzwerk auf jeden Fall ganz wichtig, was es da gibt und die Arbeit, die gemacht wird.
Ja, und jetzt haben wir viel eben über die Vernetzung geredet irgendwie und über die Wichtigkeit und auch irgendwie die Position von alternativen Medien, von Community-Radios. Und jetzt würde ich aber gerne irgendwie noch hineinschauen in so Community-Radios, wie es innen eigentlich aussieht. Irgendwie gerade vorher, vor der Musikpause, hast du eigentlich noch mal erwähnt, dass es dann halt doch die Männerdominanz, dass es die natürlich irgendwie gibt, dass das auch ein Problem darstellt. Vielleicht, wenn wir noch schnell eben auf den Gender Gap in den freien Radios zu sprechen kommen.
Ja, also die freien Radios hätten die Möglichkeiten, aber sie nehmen sie viel zu wenig wahr, finde ich. Darum bin ich ja auch immer als Feministin im Frauennetzwerk sehr aktiv gewesen. Ich habe auch in Asien-Pazifik, die letzte Region, die so ein bisschen von der AMARC geschlossen worden ist, das Frauennetzwerk aufgebaut. Und habe dort beim Aufbau auch Umfragen gemacht unter den Radios und auch unter den Radiomacherinnen. Und wir sind dazu gekommen, dass Frauen in Führungspositionen in den freien Radios im Asien-Pazifik-Raum sind 3% mehr als bei der bürgerlichen Medien weltweit. Aber das, eben, so viel Freude ist es nicht. Es sind 28% der Führungspositionen in der freien Radio Asia Pazifikraum sind von Frauen besetzt. Während im Internationalen sind es gerade mal bei 25%. Unter den Sendungsmachenden muss man leider sagen, dass Frauen nach wie vor Minderheit ausmachen. Eines meiner riesen Aufgaben war, wenn AMARC internationale Konferenzen organisiert, also im Asia-Pazifik-Raum vor allem, dass man gleich viele Frauen wie Männer an diese Konferenzen bringt. Weil es kommen ja dann meistens die Führungspersonen, man versucht Geld aufzutreiben, dass man Leute bringen kann, weil viele sind, die Radios sind nicht reich, die Leute sind die Sendungsmachende, die können sich die meisten schon gar nicht leisten, an so eine Konferenz zu kommen. Also muss man Geld auftreiben, damit man sich an die Konferenz bringen kann. Und da habe ich wahnsinnig gestritten mit dem Vorstand, weil ich gesagt habe, die da, ja, andere Organisationen, sind es UNO-Organisationen, sind es Stiftungen, die tun auch Gelder meistens für die Radios, dass sie kommen können. Aber die tun dann meistens dafür sorgen, dass der Chef vom Radio kommt, also, da sind es meistens Männer, da können wir mehrheitlich Männer. Darum habe ich gefunden, ich will, dass die über die AMARC finanziert sind, zum kommen, 60% Frauen sind und 40% Männer, einfach um das auszugleichen. Oder die selber können zahlen können. Manchmal haben sie es auch selber, je nachdem, auch die natürlich näher sind, wenn die Konferenz in Bangalore, Indien stattfindet, dann haben die indischen Ähner oder die nepalesischen. So. Und das hat wahnsinnig Krach gegeben. Nein, Gleichberechtigung, mehr nicht, Gleichberechtigung 50. Also wenn du verlangst, hey, wir müssen da etwas korrigieren. Dann ist's. Und wir haben es dann so gemacht mit der Organisation, die ich geschafft habe, ISIS International, also feministische Kommunikationsorganisation, dass wir ein Projekt gemacht haben, einen Radiokurs voran dort organisiert haben für Frauen und so einfach gerade mal 25 Frauen, die dann einfach noch können bleiben können für die Konferenz gebracht haben und so haben wir ein bisschen versuchen, das zu ausgleichen. Aber also da ist noch sehr viel Handlungsbedarf und sehr viel Spielraum gegenüber. Und wenn wir dann noch anfangen, von Flinta-Personen zu reden, also es war schon quasi eine Revolution gewesen, wo im Vorstand neben mir noch eine andere Lesbe, also zwei Lesben gewesen sind, kann aber auch in AMARC International ganz kleine Klammern dürfen erleben, dass gegen mich Kampagne gemacht wurde bei den Wahlen aufgrund von meiner sexuellen Orientierung, weil ich lesbisch bin. Zum Glück haben sie nicht Erfolg gehabt.
Ja, wirklich zum Glück. Ja, und ich meine, das wissen wir eigentlich, glaube auch die meisten, dass das irgendwie schon immer Arbeit gewesen ist und auch immer noch wird Arbeit sein. Darum sind wir ja auch feministisch aktiv und setzt uns irgendwie ein für feministische Perspektiven. Und da, du bist ja schon lange im LoRa, im Vergleich zu mir. Ich bin seit, was ist es jetzt, 1,5 Jahre, oder vielleicht sind es auch schon 2 Jahre, ich weiss nicht, im LoRa. Bin auch erst 22, aber habe auf jeden Fall einen Ort für mich entdeckt, wo ich so viel davon lernen kann. Und du bist jetzt aber schon ein bisschen länger. Willst du mal noch sagen, seit wann du im LoRa bist? Das LoRa gibt es seit 41, 42 Jahre, 42 Jahre, glaube ich.
Im 41
Jahre.
Ja. Im 83 hat es angefangen. Ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich bin im 86 dazugekommen, wie ich vorhin gesagt habe, vor allem über die Philippinen-Solidaritätsarbeit, weil meine ersten Sendungen sind zu den Philippinen gewesen, im LoRa. Zu dort mal noch wahnsinnig wortlastig.
Ja, eben. Und irgendwie.
Und unterdessen bin ich pensioniert, also wie 64.
Ja, und eben auch im LoRa war das ja irgendwie ein Kampf gewesen, irgendwie, also ich weiss zum Beispiel von der Hälfte des Äthers, ein Sendungsgefäß am Montagabend, dass das ja eigentlich entstanden ist dass die Frauen im LoRa gefunden haben, hey, jetzt brauchen wir im Fall auch einfach mal Sendungszeit für uns. Ich würde irgendwie auch gerne auf so die LoRa-Geschichte eingehen, wenn du auch Lust hast. Irgendwie
auf jeden Fall.
Die feministische Geschichte. Ich bin mir jetzt gerade am überlegen, ob wir vielleicht noch ein Lied hören vorher. Mhm. Ich finde das irgendwie schön. Dann haben wir jetzt schön so Kapitel. Dann ist das nächste Kapitel dann die LoRa-Geschichte. Und da feministische Perspektiven reinbringen ins LoRa. Was hast du gerade noch im
Depot? Ich möchte, weil man jetzt über Asien-Pazifik geredet hat, ein Lied aus den Philippinen von Asin. Asin heisst Salz, ist eine Band, die es leider nicht mehr gibt. Und das Lied heisst Mag Isipka, denk doch nach oder reflektier übersetzt.
Kaya'y di mo alam ang iyong ginagawa. niyang muli, ika'y may bagong pag-asa. Huminahon ka sana sa iyong mga ginagawa at sa iyong mga hakbang, baka ikaw ay madaba. Pare ko, bumangon ka, kahit di gan mag-isip ka, ang iyong nakaraan, huwag mo nang piliting ibalik. Mag-isip ka, mag-isip ka.
Hallo.
Hallo.
Was darf ich dir bringen?
Für mich gerne einen Macchiato.
To go?
Nein, to listen.
Ja dann, Radio Macchiata jeden Montag von 7 bis 10 auf Radio Lora 97,5 MHz.
Also die Struktur vom Lora kann ich immer sagen. Also Lora ist ja so ein sogenanntes Hörer- und Hörerinnenradio. Das heisst, es hat ganz viele Leute, vor allem Männer, die Sendungen machen und auch Frauen, aber weniger. Und die Struktur ist so, dass es eben eine Kerngruppe gibt und eine Sendekommission. Das heisst, dort werden so Sendungen besprochen.